Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zusammen und die schreibt halt sehr viel auch.
Katharina Herrmann.
Danke. Das hat mir gerade gefehlt, die halt auch sehr viel kritischer an die Literaturszene rangeht und halt sehr lange, aber sehr spannende Artikel schreibt. Celine von Pintrovert, die über Veganismus zum Beispiel viel macht, aber auch Feminismus, die sich kritisch auseinandersetzt, wie leben wir eigentlich, auch am Konsum kritisch, Kapitalismus kritisch, und das unfassbar schön. Manche kennen vielleicht auch ihre Bilder, und dann kommen halt noch die Bücher mit rein. Also da hat man wirklich eine gesunde Mischung. Cindy von Piranha Pudel, die eine meiner ersten Ansprechpartnerinnen ist, wenn ich eine Blogtour zu antirassistischen oder Refugees Welcome Blogtouren machen möchte, weil ich weiß, sie macht da meistens auch mit. Dann Vera von Chaos Kingdom, die für mich das Beispiel ist, dass Sensibilisierung auch was bringt, weil als ich sie kennengelernt habe, hätte sie niemals einen Artikel geschrieben über Gender Marketing in der Schuhbranche bei Kindern. Und jetzt ist gerade ihr erster Artikel online gegangen, den ich übrigens sehr empfehlen kann, dass viele Eltern sich weigern, ihren Töchtern orangene Schuhe zu kaufen, weil Orange angeblich keine Mädchenfarbe ist. Und das ist eigentlich ein Beispiel, man kann einfach irgendwo anfangen und ihr müsst es nicht von Anfang an machen, sondern es kommt mit dem Lernprozess. Ja, Who's Kafka, also auch eine Saskia, die über Analphabetismus geschrieben hat, jetzt jüngst in Zusammenarbeit mit einer Stiftung, was so in den Bereich Ableism geht, weil wir gehen alle davon aus, wir können alle lesen. Wir können alles, wir können alle laufen, wir können alle springen. Und dass halt manche Leute wirklich benachteiligt sind durch bestimmte Defizite, wenn man das so nennen darf. Darüber bloggt sie, auch wieder kritisch. Ja, Bell. Klar, kennt, glaube ich, auch jeder, auch über Ableismus, aber auch über sehr diverse Bücher stellt sie dann vor, wo es dann um Homosexualität geht oder auch, ich glaube, George ging um einen Transjungen.
Transmädchen.
Transmädchen.
Ich finde es halt tatsächlich sehr schön, dass man hier sieht im Rückblick, was es bringen kann, das eigene Leseverhalten zu reflektieren vielleicht. Also, dass man daran sieht, dass die Mischung sehr vielfältig ist bei den Highlights. Dann haben wir die liebe Mareike. An dieser Stelle übrigens Werbung für ihre Leserunde zum Buch Deutschland Schwarz-Weiß. Große Empfehlung. genau, also du schreibst halt super viel über Feminismus, Rassismus und andere Sachen, die dir auf dem Herzen brennen. Und ich bewundere das total.
Oh. Ja, dann Elif.
Ja.
Klar, Entschuldigung, ich habe gerade das Bild nicht gesehen. Elif, du setzt dich natürlich sehr viel mit Antirassismus auseinander und Rassismuskritik. Sehr lesenswert der Artikel Rassismus in Klassikern oder sollte man Klassiker anders behandeln, was wir eben schon so ein bisschen angesprochen haben. Kann man damit heutzutage noch so unreflektiert umgehen? Und natürlich folgt ihr auch auf Twitter, weil sie erklärt immer ganz, ganz viel, was Rassismus ist und was nicht. Und sie geht einen dafür nicht böse an.
Ich versuch's.
Und ich sehe gerade, wir haben einen Screenshot vergessen.
Oh, welchen?
Ja, von Literaturschock.
Ja.
Wo ich nämlich, übrigens steht das Wuse, die läuft gerade Werbung. Ja, guck nicht so. Das ist quasi mein Online-Literatur zu Hause, wo ich gemerkt habe, man kann Literatur besprechen und politisch sein. Und in dem Forum kann man halt auch sehr kontrovers diskutieren. Deswegen, wenn ihr noch ein Online-Zuhause sucht, dann geht zu literaturschock.de.
Genau, und weil wir eigentlich primär in einen Austausch treten wollten und jetzt schon viel zu lange geredet haben, würden wir gerne noch eine kleine Diskussionsrunde einleiten. Also ihr könnt gerne eure Meinung darlegen, Fragen stellen oder wie auch immer. Keine Fragen, alle sind erschlagen.
Wir brauchen ein...
Ach so, ja, ein Mikrofon bräuchten wir.
Ich habe eine Frage, und zwar, du hattest bei den möglichen Themenvorschlägen Alkoholismus bei Ermittlerinnen vorgeschlagen. Hast du da selber drüber geschrieben oder ist das einfach nur ein Themenvorschlag, den du machst, weil du das Thema interessant findest? Oder gibt es überhaupt schon was dazu geschrieben wurde? Wie darf ich das verstehen?
Das ist tatsächlich einfach nur ein Brainstorming-Titel gewesen, der bei mir im Notizbuch steht, weil es mir sehr aufgefallen ist, dass in vielen Thrillern, gerade aus Amerika, die Ermittler alle ein zweifelhaftes, also eine zweifelhafte Einstellung zu Alkohol haben. Ich habe noch nichts drüber geschrieben. Ich bin am Überlegen, ob ich das mache, aber es steht natürlich auch jedem anderen frei. So.
Hi, danke erstmal für den sehr interessanten Vortrag. Ich muss sagen, ich bin nicht sehr affin in der Buchblog-Szene, deswegen wollte ich mal fragen, vor allem was Solidarität angeht. Ihr habt ja auch gesagt, sich unterstützen gegenseitig ist wichtig. Ich kenne das so in der YouTube-Szene, dass es da immer die Großen gibt und das kleine YouTube, dass die im kleinen YouTube sehr solidarisch sind, aber die Großen, ja, die treten dann auch mal nach unten. Wie nehmt ihr das wahr? Würdet ihr sagen, das ist eine Szene, die ja sehr solidarisch organisiert ist? Würde mich einfach interessieren.
Vielleicht kann Mareike dazu noch was anderes sagen. Ich aus meiner Sicht kann sagen, so die, mit denen ich zu tun habe, auch bei den Großen, sind schon eher solidarisch eingestellt und also man erfährt auch einiges an Zuspruch. Natürlich gibt es aber auch große Blogs, die dann auch teilweise auf den Messen diese großen Aktionen mitmachen, die sich halt überhaupt nicht für solche Themen interessieren, die dann auch eher schweigen, wenn man darüber schreibt oder einem entfolgen oder sich angegriffen fühlen, wenn man dann mal irgendwas Problematisches anspricht, was gesagt, geteilt wurde, wie auch immer. Also ich muss da gerade an die Bundestagswahl denken. Ja, also es gibt natürlich solche und solche, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir eine relativ stabile Bubble aufgebaut haben, die sich untereinander schon versucht zu unterstützen.
Ja, also ich kann das tatsächlich bestätigen. Ich habe letztes Jahr zu G20 viel getwittert und ich habe Vergewaltigungsandrohungen bekommen und ich selber habe mich nicht, und Morddrohungen auch. Und ich selber dachte, okay, ich melde das jetzt nicht, weil ich weiß nicht, ob das schlimm genug ist. Und ein paar von den großen Blogs haben mir gesagt, okay, wir haben das jetzt mal gemeldet, weil das geht nicht. So, also wir sind sehr solidarisch untereinander. Wir sind jetzt leider am Ende. So, deswegen, wenn ihr noch Fragen habt, wir sind auf jeden Fall noch hier. Wir können uns gerne unterhalten. Ansonsten, man erreicht uns natürlich über Twitter, über unsere Blogs. Meldet euch einfach, wenn noch was ist. Und Dankeschön, dass ihr da gewesen seid.
Vor uns, die haben länger gemacht.
geholt haben. Ich glaube, ich brauchte einen.
Ja, ich auch.
Ah, danke dir.
Du auch?
Ja.
Ich glaube, schön, wenn man sitzen kann.
Nicht so ganz erkennen, wer jetzt für uns hier ist. Ich kann es nicht ganz erkennen.
Ich glaube, da rechts, links ist noch alles so
Das ist halt noch ein bisschen.
Ich glaube, man muss einfach irgendwann anfangen. Und dann
wir haben ja nur begrenzt Zeit.
Ja. Ja. Yvonne ist nicht
rechts. Yvonne dann ist rechts.
Okay. Dann?
Nikola, wer zu mir?
Fangen wir mal an, ne?
Ich muss sagen, wir würden jetzt halt anfangen.
Okay. Ja. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Näher ran. Kann man mich gut hören? So ungewohnt, in ein Mikro zu sprechen. Wir möchten euch jetzt in einer halben Stunde ein paar Tipps und Tricks zum Thema Zusammenarbeit zwischen Buchbloggern und Verlagen geben. Beziehungsweise erst Tipps und Tricks und dann ganz viel Zeit auch für eure Fragen, die ihr bestimmt habt. Ich stelle uns kurz vor, beziehungsweise ich bin Carina von NetGalley. Wir sitzen auch praktischerweise genauso, wie es da oben steht. Ich bin Carina von NetGalley. Neben mir sitzt Annette von Bastia Lübbe.
Ja, hallo auch von mir.
Bitte?
Ja. Könnt ihr mich alle hören? Ich glaube, so geht's jetzt. Jetzt hört ihr mich besser. Okay, super. Ja, schön, dass ihr am letzten Messetag noch alle hierher gekommen seid und den Weg ins Fachforum gefunden habt. Ich stelle mich auch noch kurz vor. Wie gesagt, ich bin Annette Geduldig vom Bastia Lübbe Verlag. Ich arbeite seit 2012 in der Online-PR und arbeite seitdem auch mit Buchbloggern zusammen, aber auch mit Booktubern, mit Bloggern allgemein. Und wir freuen uns, heute auch noch mal ein paar neue Gesichter kennenzulernen. Ja, und dann gebe ich mal weiter an Jessica.
Hallo, hört ihr mich? ich bin eben Jess. Ich blogge seit 2010, also seit fast 8 Jahren, auf Prime Ballerinas Books. Ich lese sehr vielfältig. Ich blogge über Liebesromane, Jugendbücher, Krimis, Thriller, aber auch Literatur. Genau, und ich arbeite eben schon ziemlich lange mit Verlagen zusammen und ja, freue mich, euch meine Tipps und Tricks weitergeben zu dürfen.
Genau, und ich, komme von der Plattform NetGalley. Ich weiß nicht, ob alle sie schon kennen. Ich sage nochmal ganz kurz. Das ist also eine Plattform, auf der Verlage ihre Leseexemplare zur Verfügung stellen für Buchhändler, aber natürlich auch für Blogger. Und deswegen machen wir heute diese Session und ich moderiere das so ein bisschen, weil ich ja auch im echten Leben zwischen den Verlagen und den Bloggern stehe. Das passt also ganz gut, haben wir uns gedacht. Und dann möchte ich also Annette auch gleich mal fragen. Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen von deiner Arbeit, wie du mit den Buchbloggern zum Thema Leseexemplare, Rezensionen und so weiter arbeitest und was darüber hinausgeht und ja genau, was denn so deine Tricks und Tipps sind.
Ja, sehr gerne. Also bei uns kann sich im Prinzip jeder sehr gerne melden. Wir sind zu finden auf der Website des Verlags. Dort gibt es auch ein Online-Formular, wo man sich als Blogger registrieren kann. Man kann uns aber auch gerne per Mail so anschreiben, um mit uns in Kontakt zu treten. Dann interessiert uns natürlich, wer seid ihr, worüber bloggt ihr, welche Leseinteressen habt ihr. Also das ist uns schon, der enge Kontakt zu euch ist uns wichtig. Wir versuchen Blogger eigentlich grundsätzlich immer in die Arbeit mit einzubinden. Wir laden auch zu Buchmessen ein, veranstalten ganz viele Treffen mit unseren Autoren, stellen Rezensionsexemplare zur Verfügung. Also es ist so, dass wir einen monatlichen Blogger-Newsletter verschicken, für den man sich auch anmelden kann bei uns. Und da erfahrt ihr dann, von welchen Titeln ihr Rezensionsexemplare anfragen könnt und auf die bewirbt ihr euch. So läuft das im Grunde bei uns, ja. Wir veranstalten jetzt in diesem Jahr beispielsweise auch die Litblock-Convention, um den Kontakt mit euch noch mal ein bisschen zu intensivieren. Das machen wir gemeinsam mit 4 anderen Verlagen. Das ist der Diogenes Verlag aus der Schweiz, Kiepenheuer und Witsch, der Dumont Buchverlag und auch der Dumont Kalender Verlag sind dabei. Da bieten wir einen ganzen Tag lang Sessions und Workshops an, wo wir den Buchbloggern auch nochmal das Verlagsleben, also einen Einblick in den Verlag und den Verlagsalltag geben wollen. Was machen wir noch alles?
Also und jetzt, um nochmal quasi auf das Thema ja natürlich zurückzukommen, wenn du jetzt also sagen würdest, wenn jetzt jemand vielleicht noch nicht so lange bloggt oder noch nicht mit euch viel Kontakt hat, was wäre da jetzt so dein Tipp, um auf euch zuzugehen? Also ich weiß, man kann euch direkt anschreiben, ihr nutzt aber natürlich auch NetGalley. Kannst ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was man da machen kann.
Man schreibt uns eine E-Mail, indem man sich vorstellt, ne? Also schreibt ihr einfach alle Infos zu euch rein, möglichst genau, zu eurem Blog, schickt auch direkt euren Bloglink mit, damit wir uns den anschauen können. Also wir stöbern sehr gerne auch auf euren Blogs. Gibt uns die wichtigsten Eckdaten zu euch, welche Leseinteressen ihr habt, was euch auch an unserem Verlagsprogramm anspricht, welche Interessen ihr da habt. Ihr könnt uns auch gerne schon eigene Ideen mit erzählen. Also wir kooperieren da sehr gerne mit euch. Wenn ihr Interviews auch mit unseren Autoren führen wollt, könnt ihr uns ansprechen. Also einfach den ersten Kontakt suchen per Mail. Und dann ergibt sich der Rest von alleine, würde ich sagen.
Mhm. Das heißt also, die wichtigsten Daten, bestimmt interessiert euch auch, wie groß ist der Blog schon und wer wird erreicht, wer sind die Leser. Und dann natürlich, wenn ihr spannende Ideen habt, dazu hatten wir ja auch schon Sessions, was man so alles machen kann an interessanten Beiträgen. Das kann man alles schon in der im Anschreiben quasi dem Verlag mitteilen.
Genau, oder wie ich schon gesagt habe, wir haben eben dieses Online-Formular und da fragen wir genau diese Daten ab, die Carina jetzt auch schon erwähnt hat, die Reichweite, Abonnenten, welche Kanäle, auf welchen Kanälen seid ihr präsent, das interessiert uns natürlich auch. Habt ihr den Buchblog, habt ihr darüber noch Instagram oder twittert ihr, seid ihr bei YouTube? Also das könnt ihr alles angeben. Und
einfach eine kurze Vorstellung. So, dann haben wir ja jetzt quasi, also Bastian Lübbe hat da offensichtlich schon sehr gut vorgearbeitet und macht es euch sehr einfach, indem sie ein Online-Formular haben. Aber andere Verlage geben da vielleicht nicht ganz so klare Vorstellungen und da könnt ihr euch ja dann vielleicht auch einfach ein bisschen daran orientieren, was eben so gefordert ist. Und vielleicht kann uns da jetzt auch Jess noch ein bisschen mehr dazu erzählen, die ja schon mit vielen Verlagen in Kontakt steht und auch das schon über Jahre zum Teil. Da bauen sich ja dann auch sehr intensive und schöne Beziehungen auf. Und vielleicht kannst du uns einfach auch noch mal ein bisschen was erzählen darüber, wie das gekommen ist, wie du jetzt so mit den Verlagen kommunizierst und was du Neulingen und Profis, die noch was lernen wollen, rätst.
Ja, also als ich angefangen habe, waren die Verlage noch nicht so mit Bloggern in Kontakt. Also da war das alles noch ziemlich neu. Rezensionsexemplare wurden nur einzeln an Blogger vergeben und das natürlich jetzt ganz anders. Und wenn ihr eben mit dem Verlag zum ersten Mal in Kontakt treten wollt, dann würde ich euch immer empfehlen, sucht euch einen richtigen Ansprechpartner aus. Nicht immer findet ihr ihn auf der Homepage, also ihr findet keinen konkreten Namen. Dann schaut ihr auf jeden Fall auf der Homepage nach Presse. Vielleicht hat der Verlag auf der Homepage tatsächlich schon eine eigene Blogger-Seite, wo alle Richtlinien, alle Infos hinterlegt sind. Und nach denen richtet ihr euch natürlich. Ansonsten sucht ihr euch auf jeden Fall die richtige Adresse aus. Das ist meistens irgendwie eine Presseadresse. Und dort schreibt ihr auf jeden Fall eine nette Mail mit allen Infos, wie Annette ja schon erklärt hat. Stellt euch vor, erzählt dem Verlag, wieso ihr an dem Verlagsprogramm interessiert seid, wieso ihr die richtigen Leser für die Bücher seid und seid auf jeden Fall nett, also sagt nicht nur, ich möchte Buch XY lesen, rezensieren, sondern gebt dem Verlag eben so viele Infos wie möglich und ja, schaltet einfach die Beziehung zwischen Verlag und Blogger möglichst nett und freundschaftlich. Und über die Jahre hinweg baut sich da wirklich ein toller Kontakt auf, also tolle Kontakte zwischen den Verlagsmenschen und den Bloggern. Und ja, die trifft man dann auch mal auf Messen oder eben auf Conventions. Und das ist sehr, sehr schön. Wenn man dann irgendwie über die Jahre hinweg tauscht man auch vielleicht Buchtipps aus. Eure Ansprechpartner wissen irgendwann, was euch gefallen könnte und machen euch auf Bücher aufmerksam, die ihr vielleicht so gar nicht entdeckt hättet.
Vielen Dank. ich würde natürlich gerne noch mit ergänzen, dass also ich arbeite ja in meiner Position bei NetGalley auch viel mit den Verlagen zusammen, auf der einen Seite, natürlich auch mit Buchbloggern dann auf der anderen Seite. Und was ich so mitbekomme aus der täglichen Arbeit ist eben auch, dass wenn ihr jetzt beispielsweise auf NetGalley mal ein Leseexemplar anfragt und sonst noch keinen Kontakt mit den Verlagen hattet, dann werdet ihr dort auf jeden Fall auch gesehen. Und ich habe schon jetzt öfter gehört, ach, wir haben da jetzt ganz spannende neue Buchblogger entdeckt, die eben das Buch bei NetGalley angefragt haben. Also auch so kann der Kontakt, der Erstkontakt zustande kommen, wenn da habt ihr ja auch euer Profil, was ihr ausfüllt und genau diese Daten, die eben jetzt die beiden schon genannt haben, eben auch für die Verlage quasi sichtbar macht. Also auch so quasi kann der Erstkontakt zustande kommen und dann sich weiterentwickeln zu einer schönen Zusammenarbeit, die dann vielleicht auch mal über das Leseexemplar hinausgeht. Dann würde mich natürlich noch interessieren, hat eine von euch, vielleicht Jess, eine lustige Anekdote zu erzählen in deiner Zusammenarbeit mit den Verlagen?
Also lustig vielleicht ist nicht so unbedingt, aber ich habe tatsächlich mal einer Verlagsmitarbeiterin meine Beleglinge geschickt zur Rezension von einem Buch, von dem ich sehr begeistert war. Und dann bekam ich eben nicht nur ein Dankeschön, sondern die Ansprechpartnerin hat mir eine sehr nette Mail zurückgeschrieben und sich nicht nur für die Rezension bedankt, sondern eben auch tatsächlich noch weitere Buchtipps mitgegeben, die nicht mal aus dem eigenen Verlag waren. Und ja, also so, ich finde das sehr herzlich und sehr sympathisch, wenn man merkt, da liest tatsächlich jemand nicht nur die Rezension, sondern schaut sich wirklich meinen Blog an und setzt sich damit auseinander und macht sich eben Gedanken dazu. Das fand ich so schön.
Jetzt haben wir ja viel auch so über die Kontaktaufnahme gesprochen und darüber auch, dass sich dann daraus eben was entwickeln kann. Was meint ihr denn, oder vielleicht Annette, du, was erwartest du denn, wenn jetzt jemand von euch ein Rezensionsexemplar bekommen hat beispielsweise, was ist denn dann so der nächste Schritt?
Genau, also uns liegt natürlich auch an einer langfristigen Zusammenarbeit. Also wenn jemand ein Rezensionsexemplar anfragt, dann ist uns die Zuverlässigkeit auch sehr wichtig. Das heißt, es sollte dann, nachdem das Buch rezensiert wurde, auch der Rezensionslink wieder an uns zurückgeschickt werden, damit wir das einfach wissen und uns auch von dem die Zuverlässigkeit ist in dem Sinne uns sehr, da sind wir sehr stark hinterher. Sollte man natürlich auch nicht nur den Klappentext des Buches abtippen in seinem Blog, sondern schon auch seine eigene Meinung kundtun und eine richtige Rezension mit einer Bewertung auch abgeben. Dann
viel mehr war, ist es vielleicht auch schon gar nicht. dass einfach, also klar ist, dass dass die Rezension dann auch erschienen ist und euch interessiert natürlich, wo sie denn erschienen, nehme ich an, und wo kann man sie überall finden.
Genau, ja? Die Verbreitung interessiert uns durchaus auch. Dazu hatte ich ja eben auch schon gesagt, auf welchen Kanälen ihr präsent seid und wo die Rezension dann auch eingestellt wird, vielleicht auch in weiteren Buchportalen, wenn ihr da noch unterwegs seid. Also die auch immer sehr, sehr gerne an uns einreichen.
Dann würde ich jetzt sagen, ist jetzt noch genug Zeit für eure Fragen. Und alles, was ihr wissen wollt, könnt ihr jetzt erfahren von den beiden. Die stehen euch noch zur Verfügung. Vielleicht kommen wir mal mit dem Mikro dahin.
Ja, aber da ist ein
Schnitt. Da ist ein, haben wir ein, ah, da ist auch eins ohne. Dann.
Ich wollte mal fragen, ob man bei NetGalley Entschuldigung, Sie sind das ja.
Da muss ich ins Mikro, ja.
Wenn NetGalley nur digitale Leseexemplare bekommt oder auch Printausgaben?
Genau, also bei NetGalley handelt es sich um digitale Leseexemplare. Das ist ja, weil es eben eine Online-Plattform ist und da geht es eben vor allen Dingen darum, dass die Leser eben schnell und unkompliziert an die Leseexemplare kommen. Okay. Und das ist eben, genau, das können sie eben so
also keine Print-Exemplare.
Auf dem keine Printexemplare, aber wenn natürlich da ein Buch gefunden wird, von dem du ein Printexemplar haben möchtest, dann kannst du das dem Verlag auch immer mitteilen und dann wird es auch gelesen.
Dankeschön.
Gerne. Sonst noch jemand?
Ich habe mal eine Frage und zwar, ich arbeite in einem kleinen Verlag und wir wollen jetzt erst anfangen, mit Bloggern zusammenzuarbeiten und wir wollen halt selber auf die Blogger zugehen. Dazu habt ihr ja jetzt noch nichts gesagt. Macht, naja, Bastei Lübbe ist ziemlich groß, vielleicht machen die das nicht. Also lieber Jessica, wirst du auch selber von Verlagen angesprochen, die dich bitten, Bücher zu rezensieren? Wie sollte der Verlag auf dich zugehen? Was wird da erwartet?
Ja, tatsächlich bekomme ich recht viele Mails, hauptsächlich auch von Self-Publishern, aber auch von kleinen Verlagen. Und es ist natürlich toll, wenn ein Verlag selbst auf die Blogger zugeht. Da fände ich es immer ganz schön, wenn man merkt, dass der Verlag sich an den Blog wirklich eingeschaut hat und zum Beispiel eben an jemanden, der keine Fantasy liest, nicht hier Fantasy empfiehlt. Also das ist schon mal so das A und O. Also ja, das ist so meine Nummer 1 Empfehlung auf jeden Fall. Herausfinden, liest derjenige mein Genre, das ich verlege. Wenn es sich um einen zum Beispiel digitalen Verlag handelt, liest derjenige überhaupt E-Books. Und dann finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man gleich irgendwie so 2-3 Buchtipps aus diesem Verlagsprogramm rauspickt, die zum Blogger passen und von denen man denkt, das könnte demjenigen gefallen. Also schadet auf jeden Fall nicht und im schlimmsten Fall bekommt man halt eine nette Absage, aber das auf jeden Fall würde ich sehr empfehlen.
Also im Endeffekt gilt andersrum genau das Gleiche. Nett und freundlich anfragen und zeigen, woher das Interesse kommt und dass man sich angeschaut hat, mit wem man da kommuniziert. Gibt es sonst noch Fragen? Alles schon beantwortet. Das ist natürlich schön. Ja, dann würde ich sagen, hoffen wir, dass eure Zusammenarbeit mit den Verlagen immer gut und fruchtbar verläuft und viele tolle Rezensionen und Zusammenarbeiten dabei entspringen.
Genau, also ihr könnt uns auch gerne nach der Session noch ansprechen. Wir bleiben noch ein paar Minuten hier. Falls ihr also das persönliche Gespräch nochmal suchen möchtet, dann spricht uns einfach an, sehr gerne sogar.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Einfach nur mit der rechten Taste weiterklicken, ne?
Okay. Hallo? Bei mir geht es jetzt um Markenbildung durch konsequente Inhalte. Ich bin Franziska Kurz von franzilis.de. Wer von euch hier in den Reihen wäre denn gerne austauschbar, uniform und völlig gesichtslos für eure Leser, Verlage und überhaupt die Menschen, die euch so angucken sollten? Vielleicht seid ihr alle einfach schockstarr oder keiner hat sich gemeldet. Ich nämlich auch nicht. Ja? Und deswegen habe ich Dinge recherchiert und gelernt und ausprobiert und überhaupt und möchte euch erzählen, was habe ich denn so alles gemacht und was hat funktioniert? Finde das goldene Ei unter den Weißen. Das bin ich. Ich bin Franziska, ich bin 35, ja, ich bin scheiße alt. Ich komme aus München, ich bin studierte Kommunikations- und Literaturwissenschaftlerin, mache beruflich was mit ganz viel Strategien und alten Männern. Mein wunderschönes Logo seht ihr da und da. Und da unten in der Ecke auch. Und warum das so ist, erzähle ich euch im Laufe des Vortrags. Ich bin total allergisch gegen Katzen, Feministin und glücklich verheiratet. Das widerspricht sich nicht immer. Ich schreibe im Netz über Chicklit, Fantasy, Krimis und Anspruch. Und manchmal auch über Zeug. Bücherblogs in Deutschland. Riesige Geschichte, unfassbar viele. 300.000 allein in Deutschland. 2 Millionen deutschsprachige Blogposts im Monat. Wer liest den ganzen Scheiß? Mal im Ernst. Es gibt ja die böse These, es gibt so viele Bücherblogger wie Buchblogleser. Und die Leser laufen uns ja sowieso alle weg. Was machen wir, um anders zu sein? Was machen wir, um da rauszufallen? Es gibt zum Beispiel eine Liste bei lesestunden.de mit den 1250 populärsten Buchblogs. Die 1250 populärsten Buchblogs in Deutschland. Checkt das mal. Ich meine, ich bin da auch drin, ich bin mächtig stolz drauf, aber 1250? Stellt euch vor, ihr seid im DM und steht vorm Shampoo-Regal. Was kauft ihr denn so? Kauft ihr das in der Mitte mit der goldenen Verpackung und dem Glitzer und dem super tollen neuen Duft oder kauft ihr das Weiße unten in der Ecke, No Name, 60 Cent? Was macht ihr? Denkt ihr, ihr seid so unfassbar individuell und habt dann doch wie alle anderen die Brust rasiert, das Hemd aufgeknöpft und guckt genauso gelangweilt wie die Typen da rechts? Wie sieht's denn aus? Deswegen müssen wir uns abheben von der Masse, wenn wir gelesen werden wollen. Wir brauchen irgendwas zum dran festhalten für den Leser, damit er auch wiederkommt. Damit er nicht sagt, ich habe jetzt einmal ein Buch bei dir gelesen, irgendwas, das du rezensiert hast oder einen anderen Artikel und das war irgendwie ganz nett, aber mehr auch nicht. Wir wollen das mehr haben. Wir wollen eine Marke schaffen. So wie die, die da stehen. Man sagt ja heute nicht mehr, hast du ein Taschentuch für mich, sondern gib mal ein Tempo bitte. Na, vielleicht ohne Bitte, aber Tempo ist schon so ein Ansatz, ne? Wie kriegt man das hin? Das Ding ist, die stehen alle für etwas. Die stehen für Beständigkeit, für Qualität, für eine Leistung. Und das Allerwichtigste, sie stehen für ein Leitbild. Die haben was dahinter. Die haben eine Marke geschaffen, einen individuellen Fingerabdruck, den jeder Mensch auf dieser Welt oder in Europa oder in Deutschland erkennt. Denn die senden Botschaften, Werte und Einstellungen über alle Kommunikationskanäle gleich. Und das Ziel des Ganzen ist, ihr habt ja eine Zielgruppe, eure potenziellen Kunden, die identifizieren sich mit dieser Marke und mit euch. Und die haben dann positive Emotionen danach. Hoffentlich. Wie macht man das Ganze jetzt? Man definiert, schön wissenschaftlich, ein Nutzenversprechen, Markenattribute, wahrnehmbare Eindrücke und will dadurch schaffen Emotionen und Gefühle. Ich erzähle noch viel so wissenschaftliches Zeug. Wenn ihr euch das Ganze dann hinterher nochmal runterladen wollt, weil ich so schnell geredet habe oder so viel oder so unfassbar positiv und bunt war, dann könnt ihr euch das alles nachher noch auf meiner Seite runterladen. Meine Marke, Franzi Liest, ist starke Frauen auf allen Ebenen. Was heißt denn das jetzt? Bin ich so eine Männerhasserin? Weiß nicht. Also der da vorne sitzt, würde vielleicht was anderes sagen. Hoffe ich. Aber das Ding ist, ich möchte Frauen dazu ermutigen, sich zu befreien aus schlechten Beziehungen, egal ob im Beruf oder im Privatleben, dass sie gute Rollenvorbilder finden, vor allem als junge Frauen, als Mädchen, mit denen sie sich identifizieren können, mit denen sie etwas anderes, etwas Schöneres, etwas Neues erleben können, die ja etwas verändern können in unserer Welt. und ihnen dabei vielleicht auch helfen, sich selbst zu akzeptieren und zu lieben, so wie sie sind. Denn mein Approach über mein, ganz einfach, ich schreibe über Bücher und starke Frauen hinaus ist, ich stehe für Selbstliebe und positiven Feminismus. Und das heißt, ich möchte Frauen dazu ermutigen, sich selbst zu lieben und anzunehmen und das nicht als alle Männer dieser Welt sind scheiße und alle Frauen, die nicht so sind wie ich, auch, sondern als ich bin besonders und liebenswert und gut und wert es, so wahrgenommen zu werden. Und das bespiele ich nicht nur über Bücher, sondern auch über meine Lifestyle- und Lebensthemen. Und wie geht das jetzt bei Blogs? Als allererstes schaffe Klarheit über deine Identität. Niemand mag Wischiwaschi. Ist leider so. Also sagst du als erstes, wer bin ich? Und was bietest du an? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Was ist dein Unique Selling Point, um mal im Marketing-Sprech zu bleiben? Wofür willst du stehen? Wen willst du erreichen? Wer ist deine Zielgruppe? Wie willst du bekannt werden? Also auf welchem Kanal, auf welche Art und Weise, mit welchen Attributen und so weiter? Wer ist deine Zielgruppe? Und wie willst du Vertrauen zu der aufbauen? Wie möchtest du so authentisch sein, dass sie sagen, ich glaube der, was sie sagt? Nicht nur über Bücher, sondern auch vielleicht im realen Leben. Ich mag die vielleicht sogar oder den. Wäre noch cooler. Und natürlich ist auch das Design immer maßgeblich, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Man braucht ein Logo, man braucht eine definierte Farbenwelt, eine Typografie und eine Bildsprache. Klar, das ist alles Advanced Level, aber das gehört zum Paket dazu. Deswegen auch immer schön unten rechts, ne, mein FL, da und da. Cool, ne? Ja, wie funktioniert das jetzt am konkreten Beispiel? Was habe ich gemacht? Meine Markennutzung ist, ich bin ehrlich und ich bin kritisch. Und ich bestärke das Selbstwertgefühl. Das heißt, wenn ihr bei mir auf die Seite geht und ich fand ein Buch scheiße, dann werde ich nicht schreiben, also der Schluss war jetzt vielleicht nicht so wunderschön. Sondern ich werde schreiben, Leute, ich warne vor diesem Buch, weil, das habe ich schon gemacht, dafür gab es auch schon einen veritablen Shitstorm. Ist aber so. Markentonalität. Bei mir ist es, ich bin positiv und bestärkend, ich grenze mich ab gegen Frauenfeindlichkeit und ich zeige neue Handlungsmodelle aus. Markenattribute. Bei mir geht es um starke Frauen, um Selbstliebe und es geht immer gegen Bücher, in denen Frauen klein gehalten werden, egal wie modern die vielleicht gerade sind. Und mein Markenbild. Genuss, lächelnd, bestärkend und ich bin bunt. Naja, heute irgendwie nicht so, aber meistens schon. Mein Corporate Design. Ihr seht hier Bilder von meiner Facebook-Seite, von meinem Blog und von meinem Instagram. Es bestärkt all das. Es ist überall das gleiche Logo, es ist überall das gleiche lächelnde Gesicht und es sind überall bunte, schöne Bilder, die sich mit Themen, die in der Literatur und im Leben beschäftigen. Jetzt ist natürlich die große Frage. Wieso soll ich so viel Zeit und Nachdenken und Reflexion und vielleicht auch Unangenehmes investieren, um so zu werden? Ja, also ich sitze jetzt hier oben, das finde ich irgendwie schon cool. Das hat mir das Ganze gebracht. Ich saß auch schon bei der Litlove auf der Bühne, da oben, letztes Jahr im November. Das war auch irgendwie ganz cool. Ich kriege manchmal von Verlagen Post, wie die in der Mitte, wo dann steht, du gehörst zu den ersten 3 deutschen Lesern dieses neuen Bestsellers. Wenn sowas in der Post ist, dann geht das Ego schon mal 3 Stufen höher. Naja, nicht mein berufliches und mein Mann interessiert es vielleicht auch nicht, aber mein eigenes. Ich finde das schon gut. Und dann gibt's natürlich manchmal Fangirl-Momente. Ihr seht da vorne eine Titelseite von Lilly Beck, Glück und Glas. Das ist war eins meiner Highlights im letzten Jahr. Und die hat mir zu meinem Geburtstag ein signiertes Exemplar geschickt. Und ich dachte, scheiße, Lilly Beck kennt meinen Geburtstag. Das war fast cooler als meine Torte. Aber nur fast. Ja. Ich bin gerade das goldene Ei, das vor euch sitzt. Ich hätte gern, dass ihr die neuen Goldenen seid. Also, vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit und stellt mir Fragen. Frage. Yeah.
Wie lange hast du gebraucht, bis du dahin gekommen bist und was würdest du sagen, hast du am Anfang verkehrt gemacht, was dich dann mal eingeholt hat?
Also, das ist nicht mein erster Blog. Ich habe das schon mal gemacht vor 12 Jahren. Da war ich noch Studentin und jung und unerfahren und so. Und als die ersten Anfragen damals kamen von Verlagen und von Literaturagenturen, da war ich so unfassbar fasziniert und glücklich und geehrt, dass ich jeden Scheiß gemacht hätte, den die von mir wollen. Das mache ich heute nicht mehr. Ich bin aber einfach auch gereift und erwachsen geworden und habe gelernt, dass man nicht für ein umsonst Leseexemplar und ein Hallo von einem netten Menschen einfach mal alles macht. Ich mache das jetzt in meiner neuen Form seit 2,5 Jahren und würde sagen, dass sich seit 1,5 Jahren das Ganze amortisiert hat im Sinne auf beständige Fanbase und Zuwachs.
Hallo.
Hallo.
Ich mache Lesen mit Links und bin beim Deutschlandfunk und bin gerade zusammengezuckt, als ich sah, dass es ja dann doch für einen Herzschlagerhöhung führt, wenn ein Verlag schreibt, du gehörst zu den ersten 3 Lesern des Buchs. Das ist doch eine klassische PR-Kampagne. Das sagen die doch immer. Das sind die alten Tricks, da habe ich auch lange für gebraucht. Da trifft man sich mit jemandem aus dem Verlag und dann liegt dort die ganze Zeit lang ein Manuskript und man schielt immer drauf und dann hinterher kriegt man es dann mit und es ist Jan Brandt. Wie stehst du dazu? Also ist es so, dass es sich nur freut oder führt es dann auch dazu, dass automatisch das Buch besprochen wird?
Gefälligkeitsrezension ist ja so ein böses Thema, ne? Oder ich werde auf eine Lesung eingeladen, oh mein Gott, ich werde nichts Negatives über diesen Autor sagen, weil es gab freie Häppchen, hey, und ich habe sogar eine Weinschorle gekriegt, voll der Hammer. Nein, das Ding ist, dieses Buch habe ich bekommen, weil es auf der Litlove als der neue potenzielle Bestseller vorgestellt wurde, 6 Monate im Voraus. Und ich habe mit einer Verlagsmitarbeiterin gesprochen, dass mir das Layout des Buchs und das allererste Ankündigen sehr gut gefallen hat. Und dann hatte ich es in der Woche danach als Überraschungspost. Ich habe immer noch nicht drüber geschrieben, aber ich habe mich sehr gefreut. Und ich wollte einfach zeigen, dass es sich lohnen kann, bekannter zu werden und Zeit und Geld zu investieren in manchen Umständen, um zu sagen, ich habe etwas erreicht am Ende. Ich werde eben bekannter, nicht nur bei meiner Fanbase, sondern eben auch bei den Verlagen.
Gibt es tatsächlich Chicklit, die Frauen bestärkt? Man kann sich das gar nicht vorstellen.
Guter Punkt, ja. Es gibt ganz, ganz viele Bücher, in denen Frau einfach wartet, dass der romantische große Held mit dem Mega-Auto kommt und sie ihm haltlos in die Arme fallen kann. Aber es gibt auch Bücher, in denen Frauen sich entwickeln, indem sie am Anfang das totale Mauerblümchen sind und ängstlich und hilflos und überhaupt. Und es geschehen viele schlimme Dinge und dann kommt nicht der Held und sie fällt ihm in die Arme, sondern sie lernt daraus. Sie wacht auf nach einer durchweinten Nacht. Und dann beschließt sie, ich mache den Scheiß jetzt selber. Ich brauche keinen, der mich rettet. Und solche Bücher stelle ich vor und sage, Mädels, ihr müsst nicht am Anfang die große Heldin sein. Keine ist Wonder Woman von Beginn an. Sondern ihr könnt auch einfach beschließen, ihr werdet anders. Und ihr könnt Rückschläge haben und schlimme Dinge erleben. Aber es wird besser werden, wenn ihr an euch arbeitet.
Dankeschön, danke.
Gerne.
Wie viele Bücher lesen Sie so und wie viel Prozent von denen erwähnen Sie dann in irgendeiner Form?
Schwierige Frage. Also ich würde tippen, dass ich um die 150 Bücher im Jahr lese.
So richtig von vorne bis hinten?
So richtig von vorne bis hinten und inklusive jedes einzelnen Buchstaben. Ich erwähne davon 80 ungefähr. Weil ich schreibe nicht über mir das Mittelmaß. Ich schreibe nicht über Bücher, die mich gelangweilt haben oder die so genauso waren wie Twilight 35, sondern ich schreibe über die, die mich entweder aufgeregt haben oder die ich positiv hervorheben möchte. Und ich sehe auch nicht das Zusenden eines Rezensionsexemplars mit einer netten Widmung an als Verpflichtung, sondern ich sage, ich entscheide selber darüber, worüber ich schreibe und wie ich es tue.
Was kann man denn tun, um sie aufzuregen?
Oh, viel. Nee. Man könnte zum Beispiel Bücher schreiben wie Paper Princess, wo es darum geht, dass Frauen, die eigentlich in eine Therapie gehören, weil Mutter und Vater tot und sich alleine durchschlagen im Leben und alles ist furchtbar und keiner kümmert sich um sie, die verpflanzt man in ein großes Haus mit unfassbar viel Geld und dann ist alles super. Ja, dann sage ich, das ist ein Traumaopfer. Leute, das sollte man ernst nehmen, das sollte man therapieren, da sollte man Zeit investieren und nicht einfach beschließen, es wird schon alles werden, weil ich kipp dich mit Geld zu. Sowas finde ich scheiße und das sage ich auch. Und dann sind Menschen böse auf mich.
Kennen Sie das erste Kriminalbuch von Nele Neuhaus aus Hessen, was sich mit einer Investmentbankerin beschäftigt, die in New York erfolgreich ist?
Eine böse Frau war das, glaube ich. Und ja, ich habe alle Nele Neuhaus Bücher gelesen.
Also die Nele Neuhaus ist stolz darauf, wie toll sie das recherchiert hat. In Wirklichkeit, wer Investmentbanking kennt, sieht, dass das, wie soll ich sagen, überhaupt nicht plausibel ist, was da geschildert wird. Mhm. Hält sie das davon ab, sowas zu empfehlen, wenn es sonst schön spannend ist?
Also natürlich ist eine sehr gute Recherche etwas, was einen guten Autor gut macht. Ne? Aber ein Buch besteht ja aus mehr als Recherche. Es geht auch um Standungsbögen und sympathische Figuren und Weltgeschehen und Krisenzeiten und was auch immer. Ich habe 2, 3 Nele Neuhaus Bücher tatsächlich empfohlen. Eine böse Frau gehörte nicht dazu, aber nicht aus diesem Grund, sondern einfach aus einem anderen. Ich habe beschlossen, dass ich in diesem Monat schon sehr, sehr viele Krimis vorgestellt hatte und beschlossen, dass mir meine Leser mal was Rosanes vertragen können.
Wir sind leider ein bisschen spät gekommen, deswegen fehlt mir der erste Teil. Deswegen hoffe ich, frage ich nichts doppelt. Wie amortisiert sich das Ganze für Sie? Machen Sie das wirklich nur als Leidenschaft, als Hobby, jetzt diese Buchrezension? Oder hat das mal das Ziel, auch irgendwie zumindest teilweise davon zu leben? Beziehungsweise was lassen die Verlage oder auch Einzelne dann gucken?
Also ich lebe nicht davon. Ich habe einen Vollzeitjob, in dem ich ähnliche Dinge mache. Ich mache beruflich Marketing und Projektstrategien im Vertrieb. Also ich rede normalerweise vor Herren um die 50, die wesentlich weniger interessiert, was ich so sage, als Sie gerade. Deswegen finde ich das eine tolle Abwechslung im Moment. Ja, ich werde dafür ab und zu bezahlt. Und es gibt eine Range von 0 bis relevantes Geld dafür. Es gibt Möglichkeiten, mit dem Buchbloggen Geld zu verdienen. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal davon leben kann, dass ich auf solchen Podien sitze oder anderswo vielleicht nicht so nette Worte sage. Aber im Moment ist es noch in weiter Ferne.
Und beeinflusst jetzt das Geld in irgendeiner Weise die Rezension oder haben Sie trotzdem die volle Freiheit?
Absolut nicht. Ich sage von Anfang an, egal ob man mir ein Rezensionsexemplar schickt oder mich dafür bezahlt, auf der Bühne zu stehen oder auf so einem Podium zu sitzen oder im Radio zu sprechen oder bei einem lokalen Fernsehsender aufzutreten, ich sage immer, das gehört zu meinen Markenattributen, meine ehrliche, kritische Meinung. Man bucht mich dann vielleicht nicht ein zweites Mal, das gab es schon, aber vielleicht ja gerade deshalb, weil jede Emotion, die so eine Marke auslöst oder ein Mensch, ist was Positives. Egal, ob man jetzt sagt, das gab es schon, das ist eine unfassbar überhebliche, blöde Kuh. Oder vielen Dank, dass du meiner Tochter beibringst, wie Frauen oder Mädchen in Büchern auch sein können. Beides bringt Klickzahlen.
Danke.
Gerne.
Haben Sie eine Strategie, wie man mit einem Shitstorm umgehen soll, kann?
Ja, ich habe schon Shitstorms er- und überlebt. Ich habe nach meinem ersten geschockten Aufzucken, das habe ich tatsächlich gehabt, einfach beschlossen, macht was auch immer ihr wollt. Ich lehne mich zurück und ignoriere euch. Ich habe an einem dieser Tage, die sowas brachten, unfassbare Klickzahlen generiert und meinen Preis pro Werbepost mal kräftig hochgeschraubt. Aber ansonsten habe ich nichts gemacht. Und als sie gemerkt haben, die spielt nicht mit, die heult auch nicht, weder öffentlich noch hinter der verschlossenen Tür, wurde es ihnen ziemlich schnell langweilig.
Das heißt also, Sie würden sagen, es lohnt sich nicht, den Nutzern irgendwas zu erklären. Wenn Sie das zum ersten Mal nicht verstanden haben, dann haben Sie Pech.
Sagen wir mal so, man sollte nicht mit Idioten diskutieren, weil sie ziehen dich runter auf ihr Level und dann schlagen sie sich mit ihrer Erfahrung auf diesem Gebiet. Noch jemand? Ich beiße nicht. Nur auf Verlangen?
Es gibt ja immer mehr gesetzliche Regelungen. Die EU, DSGVO und dann dieses Telemediengesetz und was das nicht noch alles kommt. Hat man irgendwann mal die Nase voll?
Ich habe tatsächlich lange bei einer Bank im juristischen Bereich gearbeitet. Ich kenne das alles. Und habe beschlossen, ich beschäftige mich damit, weil es Pflicht ist. Es gibt tatsächlich Menschen, die in der Blockwelt herumrennen. Und sobald jemand eine relevante Reichweite hat, nehmen sie an, er hatte Geld. und beschließen, es wäre irgendwie abmahnfähig. Also gucke ich tatsächlich immer in allen möglichen Foren nach, womit könnte ich mich denn gerade eventuell strafbar machen oder einer gesetzwidrigen Handlung angreifbar. Und das tue ich dann nicht, aber das war es dann auch. Und nein, ich habe die Nase noch lange nicht voll.
Das Problem der immer weiteren Einschränkung der Betätigungsmöglichkeiten durch Gesetze, Verordnungen, Strafrecht und sonst irgendwas, das gibt es ja in sehr vielen Lebensbereichen, weiß ich, von Landwirtschaft über Buchhandel, Bankwesen und sonst was. Wäre es nicht mal an der Zeit zu versuchen, was dagegen zu tun? So Kampagnen für lieber weniger Gesetze, dafür bessere oder so in der Art?
Also ich habe tatsächlich ein Fachbuch zu dem Thema gelesen, gegen den libertären Paternalismus hieß das, also gegen den Staat, der uns einschränken will in unserer Wahlfreiheit und uns dazu ermöglichen möchte, immer bessere Menschen zu leben. Also sowas wie, raucht keine Zigaretten und wenn ihr das nicht macht, dann gibt eure Krankenkasse euch Bonuspunkte. Davon halte ich nicht besonders viel. Aber den Lobbyismus, da gibt es Menschen, die verdienen damit Geld damit und die sind wesentlich lauter und größer als ich. Und
aber Sie haben Tausende hinter sich potenziell.
Ja, aber ich habe die hinter mir, die gerne mit einem Tee auf der Couch sitzen und sich gemütlich berieseln lassen. Nicht unbedingt die, die auf die Straße gehen.
Können Sie die nicht beeinflussen?
Ich glaube, das ist eine Diskussion, die man auf einer anderen Ebene führen sollte. Noch jemand? Dann bedanke ich mich für die tolle Diskussion und euer Zuhören. Ich bin noch ein bisschen hier. Sprecht mit mir.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.